Liebe Gemeinde, das ist ja so eine Redensart. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Man muss es? Wirklich? Nein, meistens ist das doch kein lästiges Muss. Ach, man muss feiern. Man muss feiern. Nein, ganz im Gegenteil. Man kann feiern. Wie schön, wie gut. Wir feiern doch zumeist gerne. In der Regel sehr, sehr gerne. Und wir werden gerne zu feiern eingeladen. Und deshalb, weil Feiern in der Regel kein Muss ist, sondern etwas Schönes, deswegen lässt man ja in der Regel auch keinen festlichen Anlass aus. Man übergeht so gut wie kein Fest, ohne es Feste zu feiern. Geburtstage, Hochzeitstage, Taufen, Konfirmationen, Familienfeste aller Art, Weihnachtsfeste, Nachbarschaftsfeste, Straßenfeste, Betriebsfeste, Sommerfeste, Altstadtfeste, Dorffeste, neulich habe ich irgendwas, ein Kartoffelfest soll es sogar geben. Naja, und dann natürlich das absolute Highlight im ganzen Jahr, nicht zu toppen, das Schützenfest. Ich erinnere mich, ich glaube, das schon mal erzählt irgendwo, dass ich mal im Konfirmandenunterricht die Konfis gefragt habe, welches ist denn das größte Fest im Jahr? Und ich als Pastor habe natürlich gedacht, die würden Weihnachten sagen. Meldet sich ein Junge, Schützenfest. Ja, da war ich eines Besseren belehrt. Also Feiern, Feten, Partys, Events in Hülle und Fülle. Und über das Jahr hinweg das jährliche Hochfest, die Urlaubsreise. Im Vordergrund steht natürlich bei den Festen der jeweilige Anlass. Ganz klar. Aber wenn wir eine Schicht tiefer gehen, der tiefere Grund für Feiern, Feste, Feten und so weiter ist der Wunsch nach Abwechslung. Verlangen, dass so etwas wie Glanz in unseren doch oft so grauen Alltag kommt. Je grauer der Alltag ist, umso mehr müssen dann mal solche Highlights hineinkommen, damit wieder Glanz in unser trist, vielleicht tristes, gleichmäßig dahingehendes Leben kommt. So gut wie schön. Und verstehen Sie mich recht, ich feiere auch gern, mache das hier nicht mies, damit mich niemand falsch versteht. Nur, eines müssen wir ja nun doch auch sagen. Der festliche Glanz vergeht in der Regel schnell, oder? Und weil der Glanz von Feten und Festen spätestens nach ein paar Tagen perdu ist, müssen wir natürlich Nachschub bringen. Immer häufiger und zahlreicher Feste feiern. Also Feste großgeschrieben, Feste feiern und Feste kleingeschrieben, Feste feiern. Und es muss ja denn meistens auch immer aufwendiger werden. Vor einiger Zeit schrieb unsere Hannoversche Allgemeine Zeitung einen sehr interessanten Artikel, wie dieser Feierboom zu immer größeren Aufwendungen führt, bis hin zu Kosten. Schon bei Kindergeburtstagen. Früher reichte es aus, wenn es nachmittags Kuchen gab und wenn die im Garten Eierlaufen machten und Sackhüpfen. Und heute müssen sie in Eventcenter hin und Tiefseetauchen und Hochseeangeln machen. damit die Kinder einigermaßen befriedigt vom Kindergeburtstag zurückkommen. Und dieses Brimborium beim Schulanfang, es ist ja nicht zu fassen. Mehr sage ich dazu nicht. Also ein Kreislauf ohne Ende. So wie Goethe es in seinem Schatzgräbergedicht sagt, Tagesarbeit, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste. Und trotzdem immer wieder die gleiche Erfahrung, die Luther auf den Punkt bringt. Er sagt, Weltfreude, das sind die Feten und Feiern, die wir uns gönnen. Auch gönnen sollen, bitte, ich sag's nochmal. Aber Weltfreude, sagt Luther, steht heute, ist sie da, und morgen liegt sie am Boden. Das ist doch die Realität, kann doch keiner bestreiten. Weltfreude, also weltliche Freude, Partyfreude, welche Art auch immer, heute ist sie da, morgen liegt sie am Boden, ist sie weg. Und weil da nichts mehr da ist, wird deutlich, irgendwie müsste noch ein anderer Glanz in unser Leben hinein, der nicht so kurz anhält. Und es ist wohl die richtige Diagnose, die Ernst Moritz Arndt, ein berühmter Dichter, einmal gesagt hat, ein tiefsinniges Wort, über das es sich lohnt, lange nachzudenken. Er sagt, nach Vergnügen rennt, wer keine Freude kennt. Oh, da steckt was drin. Wer keine Freude, keine wirkliche Freude im Leben hat, der muss ja immer nach Vergnügen rennen, nach Vergnügungen, die diese fehlende Freude erstmal scheinbar zumindest ersetzen. Unsere Seele, unser innerer Mensch ernährt sich ja im Tiefsten von dem, worüber sie, die Seele, sich freut. Also das wäre dann die Freude, aus der ich Kraft schöpfe für mein Leben. Power für Leib, Seele und Geist. Die Seele, der innere Mensch, der ernährt sich im Letzten, das sind die Vitamine, von dem, worüber man sich wirklich von Herzen und im Herzen freuen kann. Also nicht nur ein Fest machen, sondern auch vor allem kommt es darauf an, sich festzumachen. Ja, aber woran will ich mich denn festmachen, damit ich Halt, Zuversicht, Mut, Kraft und auch Freude im Leben habe? Die Bibel zumindest sagt, es gibt nur eine lohnende Adresse, wo wir uns festmachen können und sollen, nämlich bei dem, von dem wir unser Leben haben. Wo denn sonst? Einen besseren Halt gibt's doch nicht. Den Halt gibt's nicht, das, was die Partys und Feste uns anbieten. Das sind schöne Zugaben im Leben, aber Fundament, Halt in Höhen und Tiefen bekomme ich nur, wenn ich mich festmache an dem Gott, von dem ich mein Leben habe. Das ist ja der Sinn bei diesem merkwürdigen Satz am Anfang der Bibel. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zu seinem Bilde schuf er ihn. Das heißt ja nicht, dass wir aussehen wie Gott. Also wenn Gott so aussehen würde wie Hoppe, das wäre ja schlimm. Nicht? Aber so wird das oft falsch verstanden. Sondern Hebräisch zum Bild heißt als Entsprechung. Gott hat uns Menschen geschaffen, dass wir uns auf ihn ausrichten, mit ihm in Gemeinschaft kommen. Das gilt nicht für die Tiere, das gilt nicht für die Pflanzen, das gilt nur für den Menschen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass ich mich festmache in der Ich-Du-Beziehung, ich hier mein Menschenleben und du mein der Gott meines Lebens. Und dass wir uns immer wieder Tag für Tag gewissermaßen bewusst werden, wer unser Gott ist und dass wir mit ihm zusammen sind. Dass wir uns immer wieder an ihm festhalten und festmachen. Und liebe Gemeinde, das wäre dann im Tiefsten ein festliches Leben, auch im Alltag, weil ich mich festgemacht habe an Gott. Und das ist ein Halt, der gibt eine vielleicht stille Ruhe, keine Partyfreude, aber eine beständige, zuversichtliche Freude. Ich bin gehalten, nicht allein. Das ist das Grundvitamin für ein festliches Leben. Und das ist auf den Punkt gebracht vom Apostel Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15. Da sagt Paulus ganz klipp und klar, kurz und bündig: Seid dankbar. Danken, das ist ein Fundament. Daraus entspringt auch Alltagsfreude. Danken schützt vor Wanken, heißt es. Und im Epheser 5, Vers 20 heißt es: Sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit. Alle Zeit. Und ich denke mal, dass der Schreiber des Epheserbriefes ein Realist war. Wir denken vielleicht, ja, wieso alle Zeit Gott danken? Also alle Zeit, es gibt auch Stunden und Tage und Zeiten im Leben, da gibt es doch eigentlich gar nicht so groß was zu danken. Ist das nicht übertrieben, zu viel verlangt, Gott alle Zeit zu danken? Aber Vorsicht mit dieser Kritik, habe ich mir auch gesagt. Man muss wohl mehr überlegen. Theodor Fliedner, der spätere Diakonissenvater, einer der Pioniere der evangelischen Diakonie, Theodor Fliedner fragte sich allabendlich in einem sogenannten, wie er es genannt hatte, Selbstprüfungsbüchlein, das er als Hauslehrer damals in Köln führte. Er sagte, schrieb dann immer ein: Wofür habe ich heute, also an diesem Abend, wofür habe ich heute zu danken? Und aus reicher Erfahrung konnte Fliedner sagen, wörtlich: Je mehr man dankt, umso mehr bekommt man zu danken. Also nicht, wenn ich danke, dass ich denn noch mehr bekomme, sondern wenn ich erst anfange zu danken, dann finde ich immer mehr Dinge, ach, das hier auch noch und das auch noch. Und es wird immer mehr, als wenn es sich der Dank sich selbst vermehrt. Ich muss aber erst mal beginnen. Das alltägliche Leben bekommt einen ungewohnten Glanz, eine von innen leuchtende Helligkeit. Friedrich von Bodelschwingh, der viel Leid in seinem Leben gehabt hat, der Gründer der Bethler Anstalten. Ich habe das hier früher schon mal erwähnt, dass er zum Beispiel in 2 Wochen alle 4 Kinder verloren hat. In 2 Wochen 4 Kinder. Aber dieser selbe Friedrich von Bodelschwingh, der wirklich wusste, was es heißt, Schweres im Leben aushalten und tragen zu müssen, der hat gesagt: Da wird es hell, hell in einem Menschenleben, wo man für das Kleinste danken lernt. Liebe Gemeinde, das ist wahr. Wenn ich anfange, für die scheinbar kleinen und vielleicht mir selbstverständlich erscheinenden Dinge zu danken, da kommt Helligkeit, Licht in den grauen Alltag. Ich zitiere gerne Luther, da wir uns ja evangelisch-lutherisch nennen. Und Martin Luther, der hat ja eine recht kräftige, derbe Sprache, oft jedenfalls. Und ich will Ihnen mal vorlesen, was Luther über das Danken gesagt hat. So schändlich lebt kein Tier, auch keine Sau, wie die Welt, wie die Menschen leben. Denn eine Sau kennt doch die Frau oder Magd, von welcher sie das Futter zu fressen kriegt, läuft ihr nach und schreit ihr nach. Aber die Welt, also die Menschen, die Welt kennt und achtet Gott gar nicht, der ihr so reichlich und überschwänglich wohltut, geschweige denn, dass sie ihm dafür dankt und lobt. Das ist ein harter Vergleich. Er sagt, die Säue, die wissen, wem sie das verdanken. Die laufen hinter der Magd, die ihr das Futter bringt. Und der Mensch kassiert, kassiert, kassiert bei Gott. Aber wie ist es mit dem Dank? Das ist so die Frage. Undankbarkeit, meint Luther, ist das allerschändlichste Laster und die höchste Unehre Gottes. Also fort mit diesem Staub der Selbstverständlichkeit. Es ist doch selbstverständlich, dass die Rente kommt. Es ist doch selbstverständlich, dass der Arzt mit mir zufrieden ist und sagt, es ist gut geworden, Sie brauchen erstmal nicht wiederkommen. Es ist selbstverständlich, dass ich morgens eine warme Bude zu Hause habe. Es ist selbstverständlich, dass meine Kinder mir einen lieben Anruf geben. Es ist selbstverständlich, dass ich mir eine neue Mikrowelle kaufen kann. Kann nicht aufhören. Es ist alles selbstverständlich. Oder es war Glück. Mensch, hab ich Glück gehabt. Oder noch primitiver, oh, hab ich Schwein gehabt. Also was das Schwein damit zu tun hat, mir noch keiner erklären können. Oder ja, oh, das war aber ein guter Zufall. Nein, nicht Glück, nicht Schwein, nicht Zufall, er war es. Und diese Redewendung, die man immer wieder hört, Gott sei Dank, das sagen die Menschen so, Gott sei Dank, ach, Gott sei Dank habe ich einen Bus noch gekriegt. Manchmal, wenn ich gut drauf bin ja auch in meinem Alter nicht mehr immer gut drauf, aber wenn ich noch mal gut drauf bin und dann höre ich wieder so Menschen sagen, ach Gott sei Dank, ich habe meinen Schirm wieder gefunden, irgendwas sowas. Und ich höre das so und er sagt das zu mir, ach Gott sei Dank. Und dann habe ich schon manchmal gesagt, wenn der Gott sei Dank, habe ich gesagt, ja, wem sonst? Oh, stutzen sie, ne? Gott sei Dank. Und ich antworte, ja, wem sonst? 5. Mose 8. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Also das gute Lebensland, in dem du lebst, vielleicht schon 70, 80 Jahre. Ich habe mich damals gefreut, die Älteren unter uns kennen noch den langjährigen Bundesaußenminister Hans-Dietrich. Oh, ist noch bekannt, ja. Nicht? Und der hat damals, als er noch in Amt und Würden war, oder kurz vor seiner Ausscheiden aus der Politik, da hat er in dem Magazin der bekannten Zeitschrift, Wochenzeitschrift Die Zeit, Folgendes gesagt: Ich habe nie mit meinem Schicksal gehadert, was ja auch heißt, nie mit Gott gehadert. Ich bin Gott aber immer wieder dankbar gewesen, denn er war stets gnädig mit mir. Ja, das ist doch ein klares Wort. Nicht selbstverständlich, sondern das sagt der Außenminister, ich habe Gott gedankt für mein Leben. So gehört sich das ja wohl auch. Danken geht nicht ohne Denken. Wer nicht nachdenkt, der kommt auch nicht ins Danken. Der schreckliche Satz, immer manchmal habe ich in der Gemeinde oft gehört von Leuten, ja, mir ist in meinem Leben nichts geschenkt worden. Es ist doch eine Lüge. Es macht dieser Mensch ein schweres Leben gehabt haben, ja. Und er hat sich vielfach durchkämpfen müssen, ja. Aber das ist doch nicht wahr. Mir ist in meinem Leben nichts geschenkt worden. Das kann doch nicht stimmen. Egal wie schwer das Leben war. Es ist, dass es durchgestanden hat, alleine schon ein Riesengeschenk. Aber wenn man nicht denkt, wie soll dann das Danken kommen? es geht eben nicht um eine allgemeine, unverbindliche, nebulöse Dankbarkeit. Ja, man muss dankbar sein im Leben. Das ist auch so ein Satz. Man muss immer dankbar sein. Dann frage ich mich, ja, dann muss der Dank ja aber auch eine Adresse haben. Der Dank, der muss doch irgendwo hin. Also ich muss, wenn ich mich bedanke, dann muss ich doch ein Gegenüber haben. Geht diese allgemeine Feld-, Wald- und Wiesendankbarkeit, geht die ins Weltall, geht die ins Leere, geht die in irgendein namenloses Schicksal oder echter persönlicher Dank ist immer, ich danke dir, ein Gegenüber. Und diese allgemeine Dankbarkeit, die manche Menschen denn so sagen, ja, man muss immer dankbar sein, das ist richtig. Aber wohin geht deine Dankbarkeit? Echtes, ehrliches Danken braucht einen Empfänger, Adressaten, ein Gegenüber. Und da muss man denken, wo geht mein Dank hin? Man könnte es auf den Punkt bringen, Dankbarkeit ist Denkarbeit. Dankbarkeit ist Denkarbeit. Man muss auch nachdenken. Paul Gerhardt in seinem wunderschönen Vers aus 324, was werden wir nachher singen, er sagt, was sind wir doch, was haben wir auf dieser ganzen Erd, dass uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben wird. Das ist Ergebnis von Denkarbeit. Paul Gerhardt macht sich bewusst, das Schöne in meinem Leben, wem verdanke ich es? Er denkt nach und sagt, ja, du Gott, du hast es mir gegeben. Und im Vaterunser, wie oft haben wir es wohl alle schon gebetet, unser tägliches Brot gib uns heute. Was ist denn das tägliche Brot? Das ist doch nicht nur das Brot aus Körnern, sondern Martin Luther hat beschrieben, was zu diesem täglichen Brot gehört. Er sagt, alles, was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört, wie Essen und Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Geld, Gut, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, gute Freunde, treue Nachbarn und dergleichen. Das ist alles täglich Brot, unser tägliches Brot, Gott gib uns heute. Und dann gibt es die vielen anderen guten Gaben. Sonnenschein heute Morgen. Freude über Blumen, die jetzt aufsprießen. Gesang der Vögel, der zunimmt. Der Brief, der angekommen ist. Ein Telefongespräch, das mich erfreut. Das fröhliche Lachen der Kinder nebenan. Genesung nach schwerer Krankheit. Bewahrung vor Krieg und Katastrophen. Und Gewissheit der Vergebung. Frohmachende Erlebnisse in der Gemeinde und darüber hinaus, Bewahrung auf den Fahrten zur Arbeit, man kann gar nicht alles annähernd erwähnen. Noch einmal, liebe Gemeinde, Danken und Denken gehören zusammen. Denken im Sinne von es bedenken, also nicht vergessen. Lobe den Herrn, meine Seele, und jetzt heißt es, und vergiss nicht, also denk nach. Setz dein Prägen ein. Vergiss nicht. Leide nicht unter Dankbarkeitsdemenz. Vergiss nicht, was er, Gott, dir Gutes getan hat. Psalm 103. Und das größte Geschenk, das haben wir jeden Sonntag hier vor Augen, über unserem Kopf. Dargestellt in dem Kreuz, das Evangelium von Jesus. Seine Vergebung, davon leben wir wie nichts sonst. Gottes Liebe in Jesus, seine Geduld, die Gott mit dir und mir hat, dass wir noch krabbeln können hier auf Erden. Es ist doch Gnade und Bewahrung. Seine, Gottes Treue. Und ich wiederhole mich gerne und gerne immer wieder. Nicht, weil mir nichts Neues einfällt, sondern weil das Evangelium ist. Wenn du ein Kreuz siehst, wie oft habe ich es auch hier schon gesagt, du siehst im Alltag immer wieder Kreuze Und wenn es so ein lächerliches Schmuckkreuz ist aus Billigmaterial, was jemand umgehängt hat. Es ist ein Kreuz. Und wenn du ein Kreuz siehst, dann schreib in Gedanken an die Spitze des Kreuzes Gott oben, ganz oben drauf, Gott. Dann gehst du zu dem einen rechten Querbalken, also von ihnen der linke, da schreibst du in Gedanken hinein, Gott, dann kommt, hat, an den Fuß des Kreuzes kannst du deinen Namen in Gedanken schreiben. Gott hat mich, und dann schließt sich der Kreis bei dem anderen Querbalken, lieb. Dafür steht das Kreuz, dafür steht Jesus. Gott hat mich unverdientermaßen lieb. Danken und denken, denken und danken. Also, wenn ich nachgedacht habe, dann komme ich ins Gebet, dann werden die Dankgebete lebendig und echter Dank sollte dein und mein ganzes Leben durchziehen. Wir haben so viel Grund dazu. Und es bringt Glanz in den grauen Alltag. Der Herr hat mich so reich beschenkt, auch heute. Deshalb will ich mich ihm auch schenken. Und dann ist es nicht nur das Gebet, sondern dann wird es hier und da auch zur Tat, so wie es im Gesangbuch heißt, 321. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Also der ganze Mensch. Die innere Dankbarkeit geht nach außen. Ich bete mit dem Mund zu Gott und Händen. Also, dass, wenn ich dankbar bin, dass dann auch etwas zu anderen Menschen an Gutem kommt. Zum Beispiel, ach treuer Gott, du hast mich von schwerer Krankheit jetzt genesen lassen. Ich will dir dafür danken. Auch zum Beispiel darüber, dass ich mich jetzt meinetwegen Jugendfreundin, die so schwer krank da niederliegt, dass ich sie besuche, für sie Besorgung mache oder sie anrufe, ihr eine Freude bereite. Also, dass meine Dankbarkeit positive Folgen hat im Miteinander. Oder, Herr, du hast mir eine so schöne Wohnung geschenkt, ich möchte etwas von meiner Bequemlichkeit opfern, indem ich auch Menschen, die einsam sind, in mein Zuhause einlade. Ist doch nicht schwer. Gott, du hast mich so beschenkt. Oder einer hat ein Häuschen geerbt. Das ist doch nicht nur, dass er sich da breit macht, sondern dass er mit dem Haus etwas Gutes macht. Oder, treuer Gott, du hast mir meine Schuld vergeben. Ich will dir von Herzen dafür danken. Auch so danken, indem ich anderen vergebe, die an mir schuldig geworden sind. Du hast mir so viel Liebe geschenkt, dafür will ich dir danken, indem ich heute einem anderen Menschen etwas Liebes tue. Ich könnte das fortfahren. Liebe Gemeinde, das Danken ist ein wesentlicher Maßstab unserer Gottesnähe oder Gottesferne. Das ist ein Anzeiger. Wie steht's mit meinem Danken? Das kann ein Messinstrument sein für meine Gottesnähe oder meine Gottesferne. Und last not least, liebe Gemeinde, lass uns doch auch mal an uns selbst denken und selbst was Gutes tun. Und ich will Ihnen sagen, und viele werden es bestätigen, wenn man dankbar ist von Herzen, das tut einem selbst auch gut. Die Leute, die ewig alles selbstverständlich nehmen und jammern und bitter werden und die tun sich nichts Gutes. Das geht bis ins Körperliche. Im Extremfall war ich bis ins Magengeschwür. Aber wer dankbar ist für die vielen kleinen Dinge und großen, aber für die vielen kleinen, der hat jeden Tag Glanz in seinem Leben und der tut sich selbst dabei auch was Gutes. Es geht ihm auch besser. Das soll nicht unser erstes Motiv dafür sein, Gott zu danken, aber es fällt für uns auch was Schönes ab. Psalm 92, da haben wir doch so, alles in der Bibel beschrieben. Bibel ist ein Lebensbuch, da kommt dein und mein Leben vor. Bei Grimms Märchen kommt dein und mein Leben nicht vor. Aber in der Heiligen Schrift, in der Bibel, von Gott gegeben, da kommt unser Leben vor. Und im Psalm 92 heißt es, das ist ein köstlich Ding, etwas Wunderschönes, dem Herrn danken. Die gute Nachricht übersetzt einfach, es macht Freude. Ist das nicht schön? Ja, das stimmt. Es macht Freude, Gott zu danken. Das ist kein, ach, ich muss ja Gott nur danken, ich bin ja Christ. Ach, na ja, dann quetscht man sich irgend so ein Dankgebete ab. Nein, es macht Freude, es tut gut, es bringt Glanz in unser Leben. Summa summarum, es gibt ein Gold, das nichts kostet. Das will ich Ihnen sagen. Es gibt ein Gold, das nichts kostet. Das ist die Dankbarkeit gegenüber Gott. Und dann kommen wir hoffentlich auch auf diese Ebene, wo wir sagen können, wollte Gott für alles Gute Dank ich sagen, mir bliebe wenig Zeit, noch über Leid zu klagen. Ich sage es nochmal, weil es so schön ist, weil es so schön klingt und weil es die Wahrheit ist. Wollte Gott für alles Gute Dank ich sagen, mir bliebe wenig Zeit, noch über Leid zu klagen. Amen.